Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
Herzlich willkommen zur großen Oscar-Nachlese 2024. Wer waren die großen Abräumer? Wer die Verlierer? Wo gab es Überraschungen? Und wen interessiert das alles eigentlich wirklich? Das besprechen wir in dieser Spezialausgabe von Screenshots, heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Goldjungen der Filmkritik. Herzlich willkommen, Uwe Mies.
Ich erteile meine Huldigung.
Herr Uwe, du hast die Oscars gestern geguckt als einziger von uns. Du hast die Nacht durchgemacht oder die Nacht zum Tage und musstest die auch beruflich gucken. Und wie fällt so bisher dein Fazit zu den Oscars 2024 aus?
Gibt ja zwei Kriterien, die Show und die Preise. Also ich kann mit den Preisen verdammt gut leben. Wirklich, mit fast allen. Also ich würde vielleicht sagen, bei der Hauptdarstellerin, da hätte man es auch anders kommen lassen können, aber im Großen und Ganzen habe ich echt nicht viel zu meckern.
Okay.
Bevor wir da in die Details gehen, einmal nur so, um die Leute mal abzuholen. Welche Bedeutung haben denn die Academy Awards überhaupt noch so? Welche haben sie für dich? Welche haben sie so im Großen und Ganzen?
Naja, wenn man guckt oder jetzt gerade eben Tagesschau oder davor Heute-Journal oder man guckt auf irgendeinen Privatsender, dann wird man feststellen, dass die Oscars überall, zumindest was Kultur betraf, die Top-Meldung waren. Und jetzt rede ich noch gar nicht von Social Media. Das heißt also, wir haben es mit dem Filmpreis zu tun, der tatsächlich von den Medien am stärksten wahrgenommen wird und wahrscheinlich auch von den Leuten. Das ist der Preis, den man kennt und wahrscheinlich auch der Preis, den man am besten einschätzen kann. Mal ehrlich, ich bringe mal das Beispiel Berlinale, geht zurück die letzten 10 Jahre. Könnt ihr euch an irgendeinen Gewinnerfilm erinnern? Nö. Und das ist ein ernstes Problem, das die Oscars nicht haben. Man wird immer irgendeinen Film finden, wo man sagen kann, oh ja, habe ich gesehen oder ach scheiße, der hat ja nicht gewonnen, aber auf jeden Fall, die Oscars werden wahrgenommen und bei den Oscars gibt es keine Jury, also kein elitärer Club von 12 Leuten, die bestimmen, was gut ist. Du hast die gesamte Academy, da sind aktuell über 10.000 Leute drin. Und die kann man nicht über einen Kamm scheren oder auf eine Linie einschwören. Das heißt also, der Oscar ist auch der demokratischste Filmpreis in der Branche. Das muss man so sehen. Und auch wenn ich nicht immer einverstanden bin, aber das ist eine Mehrheitsentscheidung. Das finde ich schon gut.
Also denn das Gefühl, dass ein Oscar-prämierter Film den Film nochmal ankurbelt, also dass man wirklich das Gefühl hat, der hat einen Oscar gewonnen, deswegen gehe ich jetzt nochmal ins Kino. Also das hört man nämlich immer mal wieder so, oh ja, der hat einen Oscar gewonnen, das interessiert mich jetzt, solange die überhaupt noch im Kino laufen, ne? Die sind, das ist ja lange her zum Teil.
Das ist ein Problem, ein wichtiges Problem. Das hat A, was damit zu tun, dass die Oscar-Saison, wenn die eingeläutet wird, laufen die Filme in Deutschland meist noch nicht. Wenn dann die Oscars verteilt werden, sind die Filme zwischenzeitlich angelaufen, spielen aber keine Rolle mehr. The Holdovers zum Beispiel. Und dann gibt es Kleinstverleihe, die haben aber meist das Glück, dann auch mal einen Film zu haben. Also 20 Tage in Mariupol ist ein Film, der ist hier kaum im Kino gelaufen. Er nicht. Jetzt war der im Fernsehen, damit ist der fürs Kino tot. Der Verleih, der den Film hat, kann sich jetzt gemütlich in den Hintern beißen. Und das Gleiche gilt für zahlreiche andere Filme. Ja? Man könnte jetzt sagen, ein gutes Programmkino wäre auch gut beraten, einen Film wie Oppenheimer oder wie The Zone of Interest läuft jetzt gerade. Der wird mit Sicherheit profitieren. Aber auch Oppenheimer könnte ich mir vorstellen, jetzt zum Beispiel Leute jenseits der 60, also Leute, die nicht mit den Hufen scharren, wenn ein Film frisch in die Kinos kommt, die könnten jetzt zum Beispiel sich bemüßigt fühlen, in so einen Film zu gehen. Vielleicht noch nicht heute, aber in den nächsten 5 bis 10 Tagen. Und wenn so ein Film dann verfügbar ist, dann kann man da durchaus nochmal Kasse machen. Das denke ich schon. War früher so.
Also das Battle zum Meme des Sommers 2023 zu Barbenheimer hat Oppenheimer aber mal ganz klar für sich entschieden. Oppenheimer
das ist auch richtig so.
Wir müssen es unserer Verteidigung sagen. Ich habe mittlerweile Barbie gesehen. Aber Oppenheimer immer noch nicht, weil da warte ich, den zumindest auf einem großen Bildschirm dann zumindest zu sehen. Ich habe ja so meine Problemchen mit Christopher Nolan.
Ich auch.
Du auch, aber du warst ja begeistert von dem Film.
Ja.
Also er hat jetzt in Summe 7 Oscars gewonnen. Viele erwartbare Oscars auch, muss man sagen. Also ich finde, wir haben vorher so ein kleines Oscar-Bingo gemacht. Wir haben ein paar kleine Kategorien rausgelassen. Und
was übrigens schade war, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der Oscar für den Kurzspielfilm ging an The Wonderful World of Henry Ford oder Henry Storm und der Regisseur ist Wes Anderson. Und das ist Wes Andersons erster Oscar. Tata, hat kaum einer mitgekriegt. Aber da muss man dann auch mal, dürfen wir uns freuen, wenn der jetzt demnächst mal irgendwann auf YouTube ist, wenn wir das alles nachholen.
Und der war ja auch gar nicht da, glaube ich, ne, bei der Verleihung.
Nee, der war nicht da.
Weil er nicht damit gerechnet hat, ne? Also
vermutlich.
Ist natürlich super ärgerlich, ne?
Vielleicht dreht er aber auch gerade.
So geht's manchmal.
Naja, zurück zum Oscar-Bingo. Da kann ich ja den Gewinner jetzt küren. Ihr müsst mir jetzt einfach vertrauen. Ich habe das eben abgeglichen mit den Tipps. Und dann sage ich mal, and the Oscar goes to, Trommelwirbel, Philipp und Uwe.
Mensch. Uwe.
Ihr habt,
gratuliere.
Ich glaube, wir hatten 3 oder 4 Kategorien rausgelassen, eben unter anderem den Uwe eben angesprochen hat. Und Philipp hatte 12 Tipps richtig, Uwe hatte 12 Tipps richtig und ich hatte nur 8 richtig. Aber ich habe auch bewusst bei manchen Tipps daneben getippt, um da überhaupt eine Chance zu haben, weil das meiste, also Philipp bei den Hauptdarstellern oder beziehungsweise bei den Schauspielern haben Uwe und ich alle richtig und du hast auf Lily Gladstone getippt. Da können wir eigentlich direkt die Brücke schlagen, die ja auch echt große Chancen hatte, kann man so sagen, oder?
Absolut. Ich meine, hey, sie hat den Preis bekommen, den SAG, Screen Actors Guild Award. Das heißt also, das ist die Gewerkschaft der Schauspieler. Und in den letzten 20 Jahren, wer dort gewonnen hat, hatte eine 90-prozentige Chance, auch beim Oscar zu gewinnen. Und in den letzten 5 Jahren war das auch so. Also da sind alle 4 SAG Awards auch in den Oscar direkt 1:1 übernommen worden. So, warum jetzt Gladstone nicht? 10.000 Leute bei der Academy, wir kennen nicht das Mehrheitsverhältnis. Das heißt also, es kann sein, dass für Gladstone, sagen wir mal, 4.000 Leute getippt haben, aber es waren 4.500 für Emma Stone, dann reicht das.
Klar.
Erst wenn es weniger als 20 Leute sind in der Differenz, dann wird der Preis geteilt.
Gab's das schon mal?
Ja, noch nicht oft. Bei Schauspielern 2-mal. Einmal 1933 und ja, und einmal bei den Schauspielerinnen 1968 und seither dann nur noch mal in einer Kurzfilm-Kategorie, das war vor 10 Jahren, glaube ich, aber da weiß ich nicht mehr, um welche Filme es ging.
Ja, interessant, das wusste ich gar nicht. Aber ich meine, Lily Gladstones Oscar, den sie dann hätte bekommen können, hätte ja auch einen Symbolwert gehabt, glaube ich. Wir haben beide Filme tatsächlich ausnahmsweise mal gesehen. Wir haben den Vergleich. Ich war trotzdem, das hatte ich dir im Vorgespräch auch mal gesagt, total überrascht, dass sie für die beste Hauptdarstellerin nominiert wurde. Wäre sie, glaube ich, als beste Nebendarstellerin nominiert gewesen, hätte sie den Oscar gewonnen. Ich verstehe manchmal nicht, wie die Academy, nach welchen Kriterien die beurteilt, wann ist jemand ein Hauptdarsteller und wann ist jemand ein Nebendarsteller. Dasselbe gilt ja für Ryan Gosling in Barbie. Er ist ja eigentlich auch Hauptdarsteller.
Das wird über die Produktion festgelegt. Der Produzent bestimmt, welcher Schauspieler das Top-Billing hat und wer dann nicht mehr, also es können auch mehrere Schauspieler ein Top-Billing haben, aber wenn du dann geführt bist als Nebendarsteller in der Produktion, dann muss sich die Academy dem beugen. Also da ist dann eben der wirtschaftliche Sachzwang, da kannst du nichts machen und gut, in dem Fall war es dann Pech für Lily Gladstone. Ich finde es aber offen gestanden ganz gut, dass es nicht ausschlaggebend gewesen ist, dass sie jetzt die erste indigene Darstellerin mit einer Oscar-Nominierung war. Denn wenn wir das erstmal anfangen, dann haben wir wieder die Diskussion wie vor ein paar Jahren. Ja, es ist ja alles viel zu weiß und da muss mehr Farbe ins Spiel. Und auf einmal war das Qualitätskriterium nicht, ob jemand gut gespielt hat in einer anspruchsvollen Rolle, sondern welche Hautfarbe die Person hatte. Und ich finde, das darf nicht sein.
Also würdest du sagen, wenn wir jetzt das Thema Hauptdarstellerin abhaken, gerechter Sieg? Also ich fand beide großartig. Ich fand Emma Stone in Poor Things. War mir eigentlich ziemlich sicher, dass das ihr zweiter Oscar ist, aber...
Ja, ich finde ja. Also persönlich muss ich sagen, tut es mir ein bisschen leid um Annette Bening. Die verfolge ich jetzt seit 30 Jahren. Und ich weiß gar nicht, wie oft die mittlerweile schon nominiert wurde. Und jedes Mal geht die leer aus. Ich meine, das ist ja wirklich bitter, sowas. Und dieser Nayad, das ist ja jetzt auch ein Film, den kriegen wir wahrscheinlich in Deutschland nie zu sehen. Mhm. Oder wenn, dann höchstens bei irgendeinem Streamer oder so. Oder DVD-Veröffentlichung, wenn überhaupt. Also das war schade. Ansonsten Sandra Hüller, ich finde, die muss nicht gewinnen dafür. Anatomie eines Falls. Das ist ein amerikanischer Filmpreis. Man kann eine Auslandsdarstellerin nehmen, muss man nicht. Ich finde, gemessen an der Leinwandwirkung ist Emma Stone auch dann einfach wirkungsvoller. Das muss man ganz klar sehen. Ja? Das ist dann eben nicht nur so ein Gerichtskammerspieldrama in blöden Farben. Sind vielleicht ungerechte Kriterien, spielen aber eben auch eine Rolle, weil guck mal bei der Academy, da sind ja auch irgendwelche Publicists und Tonleute und die wählen ja auch alle mit, ne?
Ja.
Und ich weiß auch, wie mein Kollege früher sagte, ich sehe die Witwe von Laurence Olivier über dem Toneffektschnitt brüten. Also, und das zeigt dann aber auch eine ganze Menge, wie dann eben auch Ungerechtigkeiten aufgrund dieser eben gelobten demokratischen Lage beim Oscar, wie da eben blöde Entscheidungen kommen oder ungerechte Entscheidungen kommen können. Aber das ist dann eben so. Ne? Sandra Hüller hat, finde ich, alles richtig gemacht, wie die sich letzte Nacht in diesem Wahnsinn von Kleid und unglaublich schön frisiert und geschminkt, wie die sich da präsentiert hat, hat die, glaube ich, mehr für den deutschen Film getan als irgendwelche Auslandsfilme, die man eingereicht hatten, die dann nicht mal unter die ersten 100 kamen. Also ich denke mal, Sandra Hüller darf zu Recht sehr, sehr stolz auf sich sein.
Schön. Ja, ich finde, sie hat auch den, wie ich finde, recht unpassenden Kommentar von Jimmy Kimmel zum Thema Romantic Comedy oder was er da gesagt hat.
Ne,
zu
dem, Auschwitz-Vergleich. Ne?
Auschwitz-Vergleich.
Er hatte Sandra Hüller ist hier und sie spielt in dem einen Fall eine Frau, die ihren Mann umbringt und in dem anderen Film spielt sie eine Frau, die unmittelbar neben dem KZ von Auschwitz wohnt. Für amerikanische Verhältnisse ist das harter Stoff. Aber in Sandras Home Country, it appears like a rom-com.
Ja, genau. Hat sie recht souverän weggelächelt.
Ja, finde ich auch. Aber der Gag war doch gut.
Vergleich. Der was hätte sie denn machen sollen? Gut. Auf die Bühne gehen, den Will Smith, oder was?
Nein. Ich finde, das hat sie sehr charmant, charmant reagiert drauf.
Okay, dann ja, lass uns die anderen Darsteller vielleicht noch kurz abhandeln. Cillian Murphy hat, das war auch keine große Überraschung, gewonnen. Ich habe leider The Holdovers noch nicht gesehen. Der stand ja unbedingt auf unserer Liste. Das werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Aber ich habe viel gelesen, dass Paul Giamatti ihn verdient gehabt hätte, aber dass Cillian Murphy auf jeden Fall gewinnt, allein durch... allein auch durch die Präsenz des Films. Der war ja wirklich im Sommer. Und der ist ja, wenn man mal auf den sozialen Medien schaut, der ist ja immer noch ein Meme. Das Gesicht von ihm aus Oppenheimer wird ja rauf und runter gespielt. Also ich habe den vorhin nicht gesehen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich gönne es ihm von Herzen. Ist ein toller Schauspieler. Aber wie siehst du das, Uwe?
Paul Giamatti wird nie einen Oscar gewinnen. Weil Paul Giamatti einen grundsätzlichen Fehler begeht, in meinen Augen. Und zwar, dass er sich fast immer Charaktere aussucht, die auf den ersten Blick unsympathisch sind. Und dann im Verlaufe der Filmhandlung ändert sich das so ein bisschen. Das war in Sideways so. Das war damals in Das Comeback, dem Boxerfilm so. Da hat er ja seine erste Oscar-Nominierung bekommen. Der spielt das immer gut, aber Paul Giamatti hat ein Gesicht, da kann er nichts für, aber der hat ein Gesicht, das schon von vornherein sehr überexpressiv ist. Ja, da kannst du schon direkt ganz viele Emotionen rauslesen und jetzt spielt er natürlich auch noch sehr expressiv. Der hat aber nicht so Rollen wie Jack Nicholson. Paul Giamatti in so einer Rolle wie Jack Torrance in The Shining, völlig undenkbar. Das heißt also, Paul Giamatti in einer Hauptrolle hat immer das Problem, dass man sich ganz schnell an dem Satz sehen kann. Dass der einem irgendwann auf die Nerven geht, weil es zu viel auf einmal ist. Das war mit Harvey Keitel vor 30 Jahren auch so. Keitel war immer gut in Nebenrollen, hat eine Hauptrolle gehabt. Hast du direkt bei dem Spiel von dem gesehen, der will den Oscar haben? Jetzt ist natürlich Paul Giamatti der sympathischere Typ, Mensch, als Harvey Keitel. Aber es ändert unterm Strich nichts daran. Eine Rolle, wie der sie in Holdovers spielt, ist letztlich der unsympathische Zwillingsbruder zu der Rolle, die Robin Williams in Club der Toten Dichter spielte. Und das reicht nicht. Dann kann der zwar Sympathien haben, weil der so ein netter Kerl ist, aber für eine Oscar-Rolle reicht das nicht. Das war auch bei Jeffrey Wright so. Der mag in American Fiction noch so gut sein. Der Film ist es dann auch nicht. Du brauchst dann eben auch das Glück, so wie damals Charlton Heston in Ben Hur oder Russell Crowe in Gladiator, dass du dann auch einen Film hast, der die entsprechende Bugwelle mitbringt und siehe, dann klappt das auch. Mhm. Wenn man aber dann Cillian Murphy gesehen hat, in Oppenheimer und dann immer noch der Meinung ist, ja, also hätte man auch jetzt jemand anders geben können, da muss ich sagen, also dann will ich erstmal die Messlatte sehen, denn was der da zeigt, ist, ich finde den ohnehin super gut, aber was der da zeigt, wenn das kein Oscar ist, dann weiß ich auch nicht. War vielleicht der verdienteste Preis von allen.
Okay. Nebendarstellerin kommt aus The Holdovers, da warst du dir auch ziemlich sicher, die hattest du über den Klee gelobt, die ja. Divine Joy Randolph, und ich habe mir ihre Acceptance Speech auch angeguckt und die ging mir, ohne den Film gesehen zu haben, die ging einem schon nah, das war schon, fand ich schon toll, wie die sich da emotional ausgezogen hat, kann man ja schon fast sagen, das fand ich sehr rührend.
Ging mir am Arsch vorbei. Ganz ehrlich, hat mich nicht berührt. Nein, sie hat diese Rolle gut gespielt. Und aber gerade in dieser speziellen Kategorie, ich fand Blunt, es gab drei Szenen in Oppenheimer, wo ich wirklich aufmerkte, wo ich dachte, boah, das war auf dem Punkt. Und das war dann eben weniger, die Rolle dieser Mrs. Oppenheimer ist weniger gefällig. Man hat sich in Hollywood keinen Zacken aus der Krone gebrochen, jetzt also Divine Joy Randolph mit einem Preis auszuzeichnen. Aber ich tue mich auch immer ein bisschen schwer, dann kommen da so schwarze Schauspielerinnen so aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß, da ging es um so ein dickes Mädchen und deren Mutter.
Precious, glaube ich.
Oder Peaches und Precious, nee, genau, Precious, richtig, ja. Precious. Ja. Und da war dann eine gewisse Monique, die hat die Mutter gespielt, bekam den Oscar. Und wo ist die? Die ist weg. Also, und das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen, ich wünsche mir dann bei einem Oscar auch eigentlich so eine gewisse Konstanz. Der Preis sollte was bewirken und nicht nur eine Eintagsfliege sein. Vielleicht bin ich da jetzt auch einfach ungerecht und ein bisschen vernagelt, will ich nicht in Abrede stellen. Verdient war's. Aber ich finde, auch hier war zumindest eine gleichwertige Konkurrentin im Spiel. Und gut, ich fand es schade, dass es da nicht anders ausgegangen ist. Sag ich jetzt mal.
Bester Nebendarsteller. Das war auch keine große Überraschung. Aber es war interessant. Am interessantesten fand ich eigentlich Robert De Niro zu sehen, wie er da saß. Der grumpy old man. Also... Oh, das war
bei
ja
ihm
fast
hat man
unangenehm.
Gemerkt, dass er sich, der hat sich da, aber ich glaube, er hat sich da auch keine Illusionen gemacht. Das
Nein,
merkte man am
der
Gesicht.
Hat den ganzen
Scheiß man sah,
schon so oft dass, mitgemacht.
Ja.
Ne? Der hat sein, aber wenn man mal überlegt, also so ein Kaliber, seinen letzten Oscar, ich meine, er hatte immerhin 1980 für wie ein wilder Stier. Selbst er wäre ja auch nicht verdient gewesen. jetzt also gegen die Konkurrenz, aber der hätte wahrscheinlich auch, wenn er gewonnen hätte, hätte er wahrscheinlich eh nur gegen Trump gewettert auf der Bühne. Also der nutzt ja keine, lässt er ja keine Gelegenheit aus, auch wenn es richtig ist, aber ja, das war, also ich fand den Anblick ein bisschen traurig, weil er da so grumpy saß, also das, ja, dann hätte er auch zu Hause bleiben können.
Ich hatte den Eindruck, der auch, ist noch in der Rolle, der war noch in der Rolle drin.
Ja, ich fand, Actor, also ne? wir sprachen ja bei dem Rückblick aufs letzte Jahr auch darüber, haben auch den Killers of the Flower Moon nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir hatten beide, glaube ich, Lukas, korrigiere mich, aber wir hatten beide nicht so das Gefühl, dass da so ganz viel hängen geblieben ist von dem gesamten Film, also vor allem für einen Scorsese-Film. Und ich war auch ein bisschen underwhelmed von Robert De Niro in dem Film, also auch von dieser Figur, von dieser Rolle. Und ich finde auch die, also ich habe von Oppenheimer ja auch noch nicht gesehen, aber ich habe mir ein paar Szenen angeguckt von Robert Downey Jr. und das ist wirklich krass, wie anders er da spielt, also wie verwandelt er da ist, und das ist schon ziemlich geil, was er da raushaut. Ich fand Mark Ruffalo, der hat mir gut gefallen in Poor Things, aber ich glaube, das ist wie mit Ryan Gosling in Barbie. Das ist eigentlich, das ist keine, wie soll ich sagen, keine Oscar-Reife. Es ist super unterhaltsam, aber es ist nichts, wo ich jetzt denke, so, das Schauspiel ist so krass und so tut sich so hervor, dass ich sagen würde, ja, das ist irgendwie ein Oscar für mich. Und ich finde, bei Robert Downey Jr. hat man das Gefühl, man erkennt ihn natürlich wieder, aber er spielt so anders, er ist so anders, er ist so in so einer Rolle drin, also dass ich das anhand dieser wenigen Szenen schon irgendwie so das Gefühl hatte, ja, das ist verdient. Über Sterling K. Brown kann ich gar nichts sagen.
Wir haben American Fiction noch nicht gesehen, aber den kann man, glaube ich, jetzt hierzulande auf Amazon Prime sehen. Ich fand, der Trailer sah auf jeden Fall ganz, ganz spannend aus.
Also ganz ehrlich, am Ende des Jahres, als ich dann, während ich die Filme guckte, ich habe damals Robert Downey Jr. nicht erkannt, als ich Oppenheimer sah. Ich dachte immer, wer ist dieser Schauspieler? Der ist ja der Hammer. Und vor allem am Schluss, dann gibt es so eine Szene eines eingeknipsten Lächelns, das so falsch ist und so echt wirkt. Also das war der Hammer. Und dann kam der Nachspann. Ich dachte, ne. Also da war ich kam mir blamiert vor. Mir ging das nicht so bei Robert De Niro. Den habe ich natürlich erkannt. Aber ich habe gedacht, das ist die beste De Niro-Performance in 20 Jahren. Also abgesehen davon, dass er natürlich teilweise eine Scheiße gespielt hat, sowas wie Dirty Old Grandpa oder sowas, das ist ja furchtbar. Ja. Aber diese trügerische Jovialität, diese Raffgier, diese Niedertracht, die der in diese Rolle und dabei immer so dieses Lächeln von einem Franklin D. Roosevelt, ich habe gedacht, Wahnsinn, das ist der Oscar. Dann sage ich Robert Downey Jr., aber Ryan Gosling ist auch toll. Ich meine, so dieses dumme Gesicht, das musst du da erstmal spielen können. Ryan Gosling, den wir noch als The Gray Man, als Mr. Ultra Cool, und dann macht er hier einen auf Ken und der sieht genauso aus wie diese Puppe. Und die ist jetzt lebendig. Also ich fand das irre. Also drei so starke, gleichberechtigt nebeneinander stehende Performances, das fand ich irre. Also meine
Mir hat Mark Ruffalo, also wenn ich jetzt aussuchen dürfte, aber ich habe ja Robert Downey Jr. noch nicht gesehen, hätte ich mich für Mark Ruffalo entschieden. Ah. Ich fand den extrem, aber ne, also ohne Oppenheimer gesehen zu haben. Aber wie unterschiedlich, also ich würde dir bei De Niro auch total widersprechen tatsächlich, weil das war so, ich kann seine Manierismen in seinem Gesicht, ich erwarte da irgendwie ein bisschen mehr, weil ich habe das Gefühl bei ihm gehabt, das war so ein bisschen Malen nach Zahlen in seinem Schauspiel in Killers of the Flower Moon. Deswegen, also das fand ich underwhelming, ne, wie Philipp schon gesagt hat, ne? Also da dann doch eher DiCaprio, da hat mir DiCaprio dann doch echt nochmal Mühe besser gefallen. Ich finde, De Niro ist einer meiner Lieblingsschauspieler, aber ich finde, er hat sich total erschöpft und er ist so festgefahren in seinen Manierismen und das habe ich bei Killers of the Flower Moon auch irgendwie wieder gesehen. Wenn ich da jetzt wiederum an Al Pacino und The Irishman denke, der da mal richtig aufgespielt hat, so würde ich jetzt sagen, wird es gemacht. Aber jede Meinung ist anders halt da.
Es fehlte ich meine, das kann man ihm vielleicht nicht anlassen, sondern eher dann dem Drehbuch oder der Regie, aber es fehlte so die große Szene. Damit rede ich, meine ich jetzt noch nicht mal, dass er irgendwie besonders laut oder besonders brachial, ne, irgendwie. Aber so mir fehlte, ich dachte die ganze Zeit am Ende, zum Ende des Films hin, jetzt muss dieser eine Moment kommen nochmal, wo diese Maske fällt oder wo irgendwie eine Änderung, was natürlich in diesem Charakter auch nicht so ganz drin ist, der ist ja bis zum Schluss gleich, der hält, sie sieht sich auch im Recht irgendwie am Ende noch. Aber mir fehlte so dieser Moment, dieser große. Und was ich aber wieder dieses Jahr fand, und das war auch die letzten Jahre oder viele Jahre so, diese Supporting Role Nominierungen, die sind immer extrem oder meistens extrem stark. Ich finde, das sind total oft welche, die sich so gegenseitig, ja, wo man denkt, so kacke in der Gruppe jetzt zu sein. Das sind immer so Todesgruppen, ja, da, wenn man so Fußballslang nehmen würde. Bei den Hauptdarstellern ganz oft, da denkt man so, ja, das ist so der eine oder die zwei. Aber bei Supporting Roles, auch die jetzt auf der Bühne waren, um die anderen zu präsentieren, was da für Kaliber stehen teilweise. Das sind ja gefühlt Hauptdarsteller, ne, die eigentlich so Nebenrollen dann darstellen. Und ja, es ist immer eine saustarke Kategorie.
Allein Christoph Waltz. Es war ja wieder ein Fest, den da auf der Bühne zu sehen. Ich habe das Gefühl gehabt, der spielt wieder irgendeine Rolle da. Also
ja, der brauchte auch gar keinen Teleprompter, ne? Der kannte seinen Text. Also das
hast du
ist schon
Prompter, glaubst du, ja?
Ja, klar. Ja.
Oh, ja, das sind doch Schauspieler, meine
Tim Robbins hat sich doch verlesen. Er hat doch auch da
ja, richtig
gesagt, Oscar-Winner gesagt, ne, die, zu De Niro, ja.
Oscar-Winner, ja, ja, und da hoppla.
Aber ich möchte mal auf Mark Ruffalo. Also, ich fand, Mark Ruffalo hat in Poor Things das gleiche Problem, das Bradley Cooper immer hat. Nämlich, dass er so aufdreht, dass man auf die Idee kommen könnte, der schreit gerade, gib mir den Oscar. Mm. Und
also das würde ich bei Bradley Cooper eher sehen als bei Mark Ruffalo. Das war ja wieder ein Oscar-Bait vom Allerfeinsten, dieser Maestro.
Ja, es war, der ganze Film ist eigentlich, gebt uns was. Und ist natürlich eigentlich eine Affenschande um die arme Carey Mulligan. Das ist ja auch eine ganz fantastische Schauspielerin. Aber ja, die wird wahrscheinlich so wie Michelle Williams nie was kriegen. Was total ungerecht ist. Aber
weil die Konkurrenz so stark ist in dem Jahr wahrscheinlich.
Ja, oder Mark Ruffalo auch. Nee, das sind, also entweder sehen sie zu normal aus oder sie sehen zu, Dass man schon denkt, boah, ey, ne, komm, lass es bleiben, du willst ja doch nur einen Oscar. Also, du brauchst das Glück, dass du eine Rolle hast, die dir die Leute nicht zutrauen. Ich sag jetzt nur mal Julia Roberts, Erin Brockovich, die spielt ja da nicht anders als sonst auch, ja, zu dem Zeitpunkt ihrer Karriere. Aber sie spielt eine Frau aus der Arbeiterklasse und auf einmal sagen alle, oh, das hätte ich dir aber nicht zugetraut. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Und Mark Ruffalo, der hatte keine Chance gegen diese Frauen. Man muss ja fast sagen, warum war Willem Dafoe nicht nominiert? Ne? Also,
ja, das stimmt auch wiederum. Ja.
Spiel mal gegen so eine Maske da an. Also.
Ja, wobei ich hatte bei Mark Ruffalo nicht so dieses gib mir das Oscar-Gefühl, ich finde, das passte ganz gut in diese, das ist ja fast wie in alten Stummfilmen zum Teil das Spiel, ne? Oder wie in so Frankenstein-Film. Ich finde, das passte ganz gut. Ich habe eher so dieses Gefühl, was bei DiCaprio habe ich das ganz oft, bei The Revenant,
ja,
hatte ich das in jeder Szene gefühlt, irgendwie so am Ende dieser Blick in die Kamera, gib mir meinen Oscar, ich habe rohes Fleisch gegessen. Da hatte ich das sehr
als
stark.
Als Vegetarier, ja.
Ja, ich habe, oh, guck, ich habe das, da dachte ich das wirklich, da quoll das aus jeder Pore, so dieses, wie ich mich anstrenge und so.
Das habe ich aber tatsächlich bei jeder DiCaprio-Rolle.
Ja, so, das fand ich tatsächlich bei Killers of the Flower Moon gar nicht so sehr diesmal. So, das wirkte, der wirkte so ein bisschen, wie soll ich sagen, entspannter im Spiel, auch wenn die Rolle nicht entspannt war, aber er wirkte so ein bisschen zurückgenommener. Mark Ruffalo fand ich gut, aber der war mir, ja, weiß ich nicht, da, also wie gesagt, Robert Downey Jr. und das fand ich damals auch schon hier irgendwie Chaplin und so, oder er war nominiert für Tropic Thunder. Geil, also weil der halt, also dieses Verschwinden in der Rolle, was man ihm oft gar nicht mehr zugetraut hat als Iron Man oder als Dr. Doolittle und so, das fand ich schon jetzt, also ich freue mich da sehr auf Oppenheimer, also den ist Schande über unsere Häupter, also das, wie wir es immer noch nicht geschafft haben, aber da freue ich mich auf diese Rolle.
Ja, Die ist auch gut.
Starke Kategorie.
Apropos Oppenheimer, bester Film gewonnen und beste Regie.
So, jetzt muss ich aber mal den Uwe ganz kurz, dass ich dazwischen grätsche. Erklär mir doch bitte einmal, wie genau man den besten Director von der besten, vom besten Film trennt. Es ist ja nicht immer dasselbe, ne? Also es kann ja sein, dass der eine gewinnt, dann nicht der andere. Und mir ist klar, dass der beste Film ist ja eher so ein Gesamtding, auch was an die Produzenten eher geht. Aber es ist ja eigentlich, also ein Regisseur, der beste Regisseur sollte ja gefühlt den besten Film machen auch. Oder gemacht haben dann. Wo ist da die Unterscheidung?
Das ist eine gute Frage. Habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Aber nehmen wir mal die Oscar-Verleihung vor 5 Jahren. Da gewann Green Book. Und wer Green Book gesehen hat, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, wird doch zustimmen, dass das ein extrem runder Film ist. Hat der jetzt eine herausragende Regie, dann wäre jetzt die Frage, was ist Regie? Ist Regie, wenn ich Schauspieler so gut führe, dass sie zu einer Oscar-reifen Leistung kommen? Oder hat das damit zu tun, dass ich den Schnitt dermaßen forciere, dass mir die Bilder um die Ohren fliegen? Oder lasse ich, wie Cecil B. DeMille, 6000 Leute auf einmal vor die Kamera laufen? Da gibt's verschiedene Kriterien. Der Peter Farrelly war damals für Green Book überhaupt nicht nominiert. Und das lässt ja irgendwo auch schon wieder tief blicken. Also begreife ich jetzt Regisseur als jemanden, der A, der Dompteur ist, der Tyrann, der Diktator, der die Massen bewegt, der die Schauspieler wie Vieh vor sich hertreibt, um sagen zu können, das ist mein Stempel, das ist meine Handschrift. Oder habe ich den Filmautor, den es ja auch nicht nur in europäischer, sondern auch amerikanischer Prägung gibt, der dann sagt, ich schreibe das Drehbuch auch und dieser Film ist rundherum so, wie ich mir das vorstelle, weil ich ihn so ausgestalte, was die Bildgebung betrifft, was die Schauspielerführung betrifft und alles. Echt schwer zu sagen. Also bei Christopher Nolan kann man sagen...
Sein erster Oscar auch.
Der war 8-mal nominiert in seiner Karriere bislang. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. 8-mal, das ist schon wirklich viel. Und ich würde sagen, wenn man Oppenheimer sieht, und der ist in vielen Belangen ein Kammerspiel, zumindest ein Film, der in geschlossenen Räumen spielt, der mir aber zu keiner Zeit vermittelt, ich sehe einen Film, der in geschlossenen Räumen spielt. Das ist kein Fernsehspiel. Oder ein deutscher Film, der mir ein Zimmer zeigt, so ist das Zimmer und das haben wir jetzt gerade so vorgefunden. Die haben auch nichts gebaut. Ja, das ist gebaut, das ist gewollt, wie der Raum aussieht, dass die Leute so platziert sind, dass das Breitbild in CinemaScope und je nach Bedarf auch IMAX voll gefüllt ist. Und dann würde ich mal sagen, wenn man dann noch die... Schauspielerleistungen mit in die Waagschale wirft, dann würde ich sagen, hat Christopher Nolan schon eine so dermaßen runde Leistung abgeliefert und ohne dabei anzugeben. Ne, ich meine, davor die Filme waren, also Tenet oder auch Interception und Interstellar, da konnte man schnell sagen, boah, hier will jetzt aber einer zeigen, wie er mit Trickeffekten um sich schmeißen kann. Das ist ja alles nicht der Fall. Also ich muss sagen, das ist ein rundherum konzentrierter Film und der macht in meinen Augen keine Fehler, aber er macht den Szenen so viel richtig, dass ich also mich bremsen musste beim Gucken, nicht in die Hände zu klatschen, weil ich so begeistert war. Und ich habe mich nicht eine Minute gelangweilt in dem Ding. Ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt. Das will was heißen. Also so. Und dann sind es lauter Kriterien, wo jemand anders sagen kann. Ich kenne zumindest eine Kollegin, die wird dann sagen, ich sage in allen Punkten das Gegenteil. Und dann sage ich, dann geh doch in den Keller lachen. Aber das ist mir egal. Ich würde sagen, also mir würden auf Anhieb nicht viele Regisseure einfallen, die in der Lage sind, einen Film dieser Größenordnung so souverän wie einen Öltanker rund um Schottland herumzulenken. Das finde ich toll.
Also sehr verdienter Oscar.
Ja, verdienter geht's gar nicht. Also, und da waren ja nun wirklich geile Regisseure bei. Also, die Französin ist gut. die Justine Triet. Aber wenn du Anatomie eines Falls guckst und wie die einen Raum in Szene setzt, und dagegen halte ich jetzt Oppenheimer, dann sehe ich da, pardon, ein paar graduelle Abstufungen nach oben. Mhm. In Richtung Christopher Nolan, muss ich sagen.
Okay, was würdest du sagen, war die größte Oscar-Überraschung? John Cena nackt auf der Bühne, der jetzt schon als Meme durch die sozialen Medien sein Unwesen treibt. Also auf der einen Seite ist er ja klasse, wie er sich selbst immer auf die Schippe nimmt. In Barbie hatte er ja auch seinen Auftritt als Meerjungfrau. Also lieber tausendmal mehr John Cena als Jimmy Kimmel. Der hat sich ja auch etwas erschöpft.
Also ich fand Kimmel dieses Jahr zum ersten Mal richtig gut. Tatsächlich, weil ich kann mit seinen Pimmelwitzen nicht so viel anfangen. Das ist der, und ich hatte echt Schiss, dass diese Oscarverleihung wieder in eine Richtung entgleitet wie vor 2 Jahren bei Chris Rock. Weil wenn du jemand anderes direkt angehst, dann ist der Grad, dass das, und das haben wir ja bei Will Smith gesehen, dann ist der Grad, dass dieser Gag, die Amerikaner sagen Misfiring, dass der in die Hose geht, ist unglaublich schmal. Und ich finde, der Kimmel hat das nach den ersten 5 Minuten, die fand ich ein bisschen schwierig, aber dann hat er das richtig gut gemacht, und dass er hinterher noch sich mit Donald Trump angelegt hat, also beziehungsweise auf Donald Trumps Beleidigungen ordentlich zurückgeschossen hat, fand ich toll. John Cena, spricht er sich so? Cena, ja? Ich war ja nicht darauf vorbereitet. Es gab diesen Rückgriff auf 1974 mit David Niven, und wo ja ein echter Flitzer durchs Bild lief. Ja. Und David Niven ja dann sagte, ist es nicht ein Witz der Geschichte oder eine Ironie des Schicksals? So viel Aufmerksamkeit für so wenig. Und das fand ich großartig. Aber John Cena, was der gemacht hat, ich glaube, der hatte einen Bodysuit an, weil ich habe keine Brustwarzen gesehen. Ich bin extra.
Er hatte ein farbiges Höschen an.
Ja, okay.
Obenrum war alles echt.
Ja, ich habe keine Brustwarzen gesehen. Ich bin extra nah an den Fernseher. Ich dachte, das sieht komisch aus. Aber wo der dann endlich das Mikrofon...
Männliche Nippel zensiert in den USA.
Wo der, hat es ja schon gegeben in einem Batman-Film, aber
ja,
wo
George
der dann...
Clooney hatte die.
Und Val Kilmer. Und aber wo der dann endlich dieses Mikrofon erreicht und dann sagt, Costumes, das fand ich wirklich eine geile Pointe. Also, und das muss man auch erstmal so spielen. Habe ich gedacht, wirklich vielen Dank. Du hast eine der witzigsten Szenen dieses Jahres gemacht. Großartig. Ich fand das die beste Oscar-Verleihung in vielen, vielen Jahren. Auch weil die so, so kurzweilig war. Es gab keine Langeweile, keinen lahmen Moment. Wer das nicht glaubt, kann sich nochmal die Oscar-Verleihung von letztem Jahr, dem Jahr davor, dem Jahr davor, dem Jahr davor, dem Jahr davor. Das waren Strapazen. Das war gestern nicht der Fall. Erstens. Zweitens, ich habe mich wie Bolle gefreut für Godzilla Minus One. das war ein Film, der hat nur 40 Millionen Dollar gekostet. Und guck mal, wie der aussieht. Und da muss ich sagen, also das war ein richtiges Statement der Branche. Und das hat ja auch, glaube ich, irgendjemand anders gesagt. Doch genau, der Drehbuchautor von American Fiction dreht nicht einen Film für 300 Millionen Dollar, dreht 10 Filme für 30 Millionen. Und das finde ich ist ein guter Ausblick auf das, was mal kommen sollte.
Bitte.
Und Jimmy Kimmel hat auch recht, wenn er sagt, die Filme im letzten Jahr waren insgesamt zu lang. Die Durchschnittslänge eines amerikanischen Mainstream-Films lag bei 141 Minuten. Da kann man mal drüber nachdenken.
Oh, ich glaube, da freut sich der Philipp, wenn er das hört.
Da werden bei mir offene Türen diese Länge der Filme, es ist furchtbar, es nervt mich immer. Was ist mit den 90 Minütern passiert, mit den schönen?
Ne? Es gibt sie noch, aber eben die Amerikaner meinen noch im Moment, weil da so eine Phase ist, man lässt sich immer noch von den Serienproduktionen oder von den Mehrteilern, was es ja her ist, lassen sie sich so ein bisschen vor sich hertreiben, ja. Und Ich hoffe mal, dass man bräuchte jetzt vielleicht mal wieder einen Kassenhit unter 100 Minuten und dann würden sich die Dinge ganz schnell verändern.
Mhm. Ja. Ja. Wir sind gespannt. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank für dieses spontane Gespräch mit dir.
Ja, das danke auch. Es
hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden dich jetzt in der nächsten Folge schon wieder hören. Da reden wir über einen Film, der zwar keine Oscars gewonnen hat, aber der ein rundes Jubiläum feiert und trotzdem Oscar-verdächtige Effekte hat. So viel sei verraten zumindest.
Ach, da bin ich ja mal gespannt, was das ist.
Was das sein könnte, ne?
Wozu ihr mich da einladen werdet.
Ja. Machen wir dann nächstes Jahr wieder. Mal gucken, über welche Filme wir dann sprechen. Und ich glaube, dann sollten wir den Favoriten auch bis zu dem Zeitpunkt dann auch mal gesehen haben, Philipp. Ne? Da müssen wir uns auch mal selber ein bisschen auf die Schulter hauen.
Absolut. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Abo da, teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Verwandten und folgt uns auf Instagram @screen_shots_podcast. Um immer up to date zu bleiben und uns euer Feedback dazulassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Uwe, nochmal vielen Dank, dass du da warst.
Ah, es war mir auch ein Vergnügen, ehrlich. Und ich würde sagen, wie immer, Oscar bester Podcast, Screenshots.
Perfekt.
Und bis dahin bleibt gar nicht mehr viel, außer zu sagen, ihr werdet noch
von uns hören.